Hedge Accounting Interaction IAS 39 und IFRS 9. Und da der Herr sich so sehr darum bemüht hat, möchte ich Herrn Barkow das Wort erteilen.
Danke, Lisa. In den letzten zwei Wochen ist so ein bisschen hektische Aktivität ausgebrochen, ausgelöst durch ein Schreiben von EFRAG. Das Ganze ging schon ein bisschen länger, aber wurde offensichtlich auf der Tech-Sitzung Ende Januar, wo EFRAG der Meinung war, dass man an den Board schreiben wolle, weil man ein Problem glaubte, identifiziert zu haben, nämlich die Frage, ob durch die Übertragung der Hedge-Accounting-Regeln aus IAS 39 in IFRS 9 sich ein Problem ergeben könnte für jene Unternehmen, die bislang das sogenannte Cashflow-Makro-Hedge-Accounting betrieben haben. EFRAG hat das Ganze so adressiert, dass man das eigentlich gar nicht mehr als Frage dargestellt hat, sondern eigentlich gesagt hat, es gibt Probleme und deswegen muss der IASB was tun. Um die Story vielleicht ein bisschen abzukürzen, auf der Boardsitzung letzte Woche wurden 5 Boardpapiere abgehandelt zum Thema Hedge Accounting, zum Review Draft. Der Projektmanager hat eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, teilweise Klarstellungen, teilweise eine Erleichterung, teilweise aber auch im Grunde genommen die Vorschläge, die aus der Praxis angedient wurden, rundweg abgelehnt. Und als die Frage dann kam, auch darauf, wie man eigentlich mit diesem Cashflow-Makro-Hedge-Accounting umgehen sollte, war sein Vorschlag, wir machen nichts. Wir lassen alles so, wie es ist. Worum geht es? Als IAS 39 verabschiedet wurde, 1998, haben Banken sich das Ding angesehen und haben gesagt, es ist eigentlich praxisuntauglich, weil in dem Standard im Prinzip so getan wird, als gäbe es nur Mikrobeziehungen, 1:1 Beziehungen. Und für all diejenigen Unternehmen, die eine klassische Positionssteuerung haben, ein Asset Liability Management, lässt sich natürlich der Nachweis nicht führen, was genau das risikoverursachende Geschäft ist und was das risikomindernde Geschäft ist. Daraufhin hat es, und nicht nur aufgrund dieser Sache, sondern auch aufgrund vieler Anwendungsfragen, hat man eine Arbeitsgruppe eingerichtet, das sogenannte Implementation Guidance Committee, eine Organisation außerhalb des IASB oder IASC damals, wo verschiedene Praktiker, aber auch ein oder zwei Boardmitglieder sich damals mit reingesetzt haben, um zu überlegen, wie man IAS 39 praxistauglich anwenden könnte. Und eine Möglichkeit, die man dort adressiert hat, war eine von der tatsächlichen Handhabung abweichende Dokumentation aufzusetzen, bei denen, die es Unternehmen ermöglichen sollte, ihre eigentliche Risikosteuerung weiterhin aufrechtzuerhalten, das Ganze aber in einer Mikro-Hedge-Accounting-Logik praktisch zu verankern. Dieser Ansatz findet sich heute in der Implementation Guidance im Abschnitt F6. Das sind 3 Textziffern, 3 Teile, die da stehen, 2 Questions and Answers und ein Beispiel dazu, das in der Praxis relativ große Verbreitung gefunden hat. Das war am Anfang auch in Deutschland so. Mittlerweile in Deutschland eigentlich nach unseren Erkundigungen heutzutage keine Anwendung mehr findet, weil praktisch alle Banken, wie Herr Sauer sagte, auch im Prinzip die Versicherungen dieser Art der Steuerung oder dieser Art der Abbildung abgedreht haben und ersetzt haben durch ein Fair Value Hedge Accounting. Diese Art der Steuerung wird in der Praxis häufig unter der Rubrik Makro Cashflow Makro Hedge Accounting geführt. Das ist rein fachlich gesehen eigentlich unzutreffend, weil in dem entsprechenden Passus sogar expressis verbis drinsteht, dass es sich um Mikro-Hedge-Accounting handelt, um aber ein Makro-Hedging abzubilden. Nichtsdestotrotz, die Praxis hat das einfach mit Cashflow-Makro-Hedge-Accounting belegt. Woher kommt jetzt nun Das Issue kommt daher, dass der IRSB im Zuge der Erarbeitung von IFRS 9 wohl reichlichst rumgelaufen ist, Outreach betrieben hat, mit allen möglichen Gruppen gesprochen hat und dort die Botschaft hinterlassen hat, wir fassen das Makro-Hedging nicht an. Ja, wir kümmern uns um Makro-Hedging in einem eigenen Projekt und wenn ihr bislang Makro-Hedging betreibt, könnt ihr das weitermachen for the foreseeable future, so lange bis das Projekt mal fertig ist. Und darauf haben sich offensichtlich einige Adressaten verlassen und mussten jetzt feststellen, dass dem offensichtlich so nicht ist. Denn was der IASB mit dieser Aussage meinte, bezog sich wohl einzig und allein nur auf diese sogenannte Portfolio-Hedge-Accounting-Ausnahme, die man 2004 für Fair Value Hedges von Zinsrisiken eingeführt hat. Das war das, was der IASB praktisch in IAS 39 belassen wollte und einstweilen nicht regeln sollte und alles andere sollte praktisch rüberwandern in IFRS 9.
Bisschen trocken.
Wenn man sich anguckt, was sich tatsächlich geändert hat, dann stellt man fest, dass die eigentlichen Hedge-Accounting-Regeln in IAS 39 und in IFRS 9, was die Technik angeht, also absolut identisch sind. Das heißt, der IASB hat wörtlich gesprochen eigentlich die ganzen Textziffern, die vorhanden waren, 1:1 rüber kopiert in den neuen Standard. Dass man sagen konnte, eigentlich sollte sich damit dann auch inhaltlich nichts ändern. Die Unternehmen sollten weiterhin in der Lage sein, eigentlich ihre Steuerung aufrecht zu erhalten, egal ob ich das Tierchen nun Makro- oder Mikro-Hedging nenne. Das Problem kommt jetzt allerdings auf, dass, weil dieser Ansatz ja expressis verbis sagt, wir wissen, ihr macht in der tatsächlichen Risikosteuerung etwas anderes als das, was ihr in der Abbildung macht, ich jetzt offensichtlich einen Verstoß bekomme gegen die Grundleitlinie in IFRS 9, wo es heißt, du musst mir nachweisen, wenn du Hedge-Accounting machen willst, dass das in Line mit deinem Risikomanagement ist. So, und das kriege ich natürlich nicht mehr hin, weil der ganze Ansatz ja darauf aufbaut, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Soweit man auf diesen Sachverhalt so hinweist, halte ich das für nicht schädlich. Die schwierige Frage, die sich nun in der Praxis ergibt, ist rauszufinden, wen das denn nun tatsächlich betrifft, rauszukriegen, wo der Sachverhalt anzutreffen ist und in welchem Ausmaß er anzutreffen ist, damit man auch überlegen kann, kann der Board hier überhaupt etwas tun, losgelöst von der Frage, ob er was tun will. Die Entscheidungen, die letzte Woche im Board gefällt wurden, sehen wie folgt aus. Ein grundsätzliches Grandfathering all dessen, was in der Praxis mal unter der Rubrik Makro-Hedging lief, gibt es nicht. Punkt 1. Zweitens, wenn es bestimmte Tätigkeiten gab, die unter IAS 39 zulässig waren und jetzt unter Umständen durch die Überführung in IFRS 9 nicht mehr zulässig sein würden, dann wollen wir wissen, was das ist, um einzuwerten, ob wir hier in irgendeiner Form helfen können und wollen. Aber wir geben nicht praktisch schon zu erkennen, dass wir tatsächlich irgendetwas ändern wollen. Und daraufhin habe ich mich an EFRAG gewandt und habe gesagt, euer Brief stellt in irgendeiner Form die Sache auf den Kopf, weil so getan wird, als würde der IASB etwas wegnehmen, was aber eigentlich der Fall ist. Dass Praktiker eine andere Verständnis davon hatten, was Makro-Hedging ist als der Board, das mag so sein, aber dafür könnte eigentlich dem Board nicht an die Wäsche gehen. Das ist einfach eine unterschiedliche Auffassung. Aber wenn ihr nun tatsächlich meint, ihr könntet das, was ihr bisher gemacht habt, nicht mehr fortsetzen, dann nennt Ross und Reiter, dann sagt, was das Issue ist, damit man in irgendeiner Form sich damit beschäftigen kann. Bis jetzt haben wir nichts gehört. Der Sachverhalt ruht im Grunde genommen seit mehr als einer Woche, was ich recht bedauerlich finde, denn ich hätte eigentlich gedacht, man würde uns mal in irgendeiner Form informieren, was man denn nun tun würde. Mir liegt der Entwurf einer Stellungnahme vom britischen FRC auf diesen Brief von EFRAG vor, der von der Tendenz her genau in die gleiche Richtung geht, wie wir ihn im Grunde genommen beschrieben haben. Der sagt also, ja, Makro-Cashflow-Hedge-Accounting betrifft eine ganze Reihe von Unternehmen, es nützt relativ viel diesen Ansatz, aber wir sind der Meinung, wir haben eigentlich kein Thema beim Überführung von IFRS 9, eben weil die Regeln praktisch genauso sind wie im alten Standard. Es wird dort gesagt, aus Lesefreundlichkeitsgründen würden wir es bevorzugen, wenn diese entsprechenden Implementation Guidance Regeln noch drin wären. Das würde es einfach leichter machen im Grunde genommen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es hier zu einem Verstoß kommt. Sodass wir immer noch in irgendeiner Form an der Stelle sind, festzustellen, ja, haben wir denn eigentlich ein Problem oder regen wir uns alle nur ganz tüchtig auf und verhindern im Grunde genommen dadurch, dass der Board einfach den Sack mal zumachen kann. Das Schreiben, was ich entworfen habe, ist ein Schreiben, was sich unmittelbar an diese Consultation, die EFRAG angestoßen hat, richtet. Dass das Ding relativ zur Unzeit kommt, braucht man, glaube ich, keinem zu sagen. Der Board wollte eigentlich im letzten Monat das Thema im Prinzip abschließen. Und EFRAG hat halt eine Konsultation laufen, die offiziell, glaube ich, bis zum 22. Februar läuft. Dass man damit dann auch mal geradewegs an der nächsten Boardsitzung vorbeiläuft, sodass der Board eigentlich dann erst im März wirklich reagieren könnte, wenn er denn sich genötigt fühlte, hier auf EFRAG Rücksicht zu nehmen. Das ist eben der Nachteil dabei. Das Schreiben, was ich entworfen habe, dient einfach dazu, im Grunde genommen ein paar Dinge vielleicht gerade zu rücken, vielleicht ein bisschen technisch formuliert, aber gerade zu rücken, was da an meines Erachtens haltlosen Behauptungen in dem Brief hier drin steht, ohne sich jetzt konkret mit den vielen Vorschlägen auseinanderzusetzen, die da drin stehen. Das ist einfach bewusst so gemacht. EFRAG schlägt vor, dass man in der Quintessenz eigentlich eine Art Grandfathering vorschlagen sollte für diese Art von Regeln, und man schlägt dafür vor, dass IAS 39 geändert und liberaler gehandhabt werden soll. Sie schlagen formal gesehen nur die Änderung einer einzigen Textziffer vor, die meines Erachtens überhaupt nichts bringt, wenn die Textziffer sich auf Dinge bezieht, die heutzutage in IFS 9 sind. Also wenn man das ändern wollte, müsste man auch den ganzen Text praktisch, den Originaltext wieder zurücksetzen. Und das würde faktisch dazu führen, dass ich zwei konkurrierende Hedge-Accounting-Modelle hätte, nämlich eins in IFS 9, eins in IAS 39, was ich eigentlich für wenig appetitlich halte. Also wenn ich Boardmitglied wäre, dann würde ich sagen, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Deswegen habe ich einen Gegenvorschlag unterbreitet, dass man sagt, man könnte darüber nachdenken, ob man gegebenenfalls in IFS 9 eine temporäre Ausnahme schafft, solange wie das Makroprojekt halt nicht läuft. Denn ein Punkt, denke ich, den kann man in der Tat aus EFRAGs Letter aufnehmen, dass man nämlich sagt, warum sollen jetzt Banken, die dieses entsprechende Verfahren nutzen, sind aber vielleicht auch andere Building Societies oder so, zweimal innerhalb relativ kurzer Zeit umstellen. Nämlich einmal jetzt mit dem Inkrafttreten von IFS 9 und dann womöglich nochmal, wenn also irgendwann das Makro-Hedging dann fertig ist, und dann zweimal ihre Risikosteuerung anpassen müssen. Da wäre es eigentlich präferabel zu sagen, macht jetzt das weiter, was er bisher macht, und macht dann praktisch in einem Rutsch eine Umstellung. Aber das eben unter der Leitlinie von IFS 9 und nicht mehr unter IAS 39, es sei denn, dass jemand eben offiziell dieses Portfolio Hedge Accounting nutzt. Das ist praktisch der Hintergrund hinter diesem Schreiben und warum es halt in dieser Form so formuliert ist.
Ich sehe da aber keinen großen Unterschied zu Instituten, die auch makromäßig Risiken steuern, aber das durch synthetische Mikro-Hedges im Accounting abgebildet haben, indem sie einfach gesagt haben, da ist mein Risiko und jetzt suche ich mir passende Derivate für mein Micro-Hedge-Accounting. Auch dieses Konzept ist quasi steuerungsmäßig ein Makro-Hedging, aber in der Accounting-Abbildung ist es ein Fair-Value-Micro-Hedges. Das haben wir aber niemals als Makro-Hedging im Accounting-Terms gesprochen bezeichnet. Also, und wir haben deshalb auch immer widersprochen in diesem General Hedge Accounting oder gesagt, dass wir es nicht gut finden, dass eine freiwillige Dissolution nicht mehr möglich ist. Weil das natürlich systemimmanent ist, dass wenn ich quasi schwankende Risikopositionen durch synthetische Micro-Hedges abbilde, dass ich dann und wieder was auflöse und neu dazu nehme, um meine Gesamtposition zu steuern. Aber das ist drin geblieben. Ja, die freiwillige Dissolution ist verboten in der jetzigen Version. Also ich sehe nicht ganz, weshalb jetzt hier solche, die irgendwie etwas Makro-Cashflow-Hedge-Account genannt haben. Insofern stimme ich mit deiner Kritik darüber ein. Wieso die das irgendwie weiter betreiben sollen oder weshalb und da, in dem Punkt stimme ich da nicht überein, weshalb dann dafür eine Ausnahme geschaffen werden soll im IFRS 9. Weil ich stelle mir noch vor, dass auch diese synthetische Micro-Hedge-Methode funktioniert, wenn ich denn klarer fasse, was sind denn meine abgesicherten Risiken, und wenn dieser Zweck des Hedgings nicht mehr erfüllt wird, dass ich dann nach wie vor auflösen muss dann halt. Dann ist das halt keine freiwillige Auflösung. Also ich muss vielleicht mir mehr Mühe geben, vorab zu dokumentieren, was denn meine gehedgte Risikoposition ist. Deshalb ist das für mich das Konzept noch nicht ganz tot, weil oder weshalb das sich entwickelt hat oder manche Institute das nur so gemacht haben, war einfach, dass das dass der Portfolio-Hedge andere Komplexitäten und Probleme mit sich brachte. Also das ist der Grund.
Vielleicht, um auf die einzelnen Punkte einzugehen, also der Stab hat im Grunde genommen sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass viele Institute eine Makroposition, eine Nettopositionssteuerung durch Mikro-Hedges nachbilden. Hat auch gesagt, das ist absolut in Ordnung. Dass man das jetzt nicht mehr als Designation und Dedesignation bezeichnet, sondern als Rebalancing, ist vielleicht eine Verwirrung aller gewesen, aber auf jeden Fall ist das eigentlich der Zweck gewesen. Das heißt, wenn sich die zugrunde liegende Risikoposition ändert und ich passe daraufhin den Bestand und die Art meiner Mikros an, dann mache ich das eben, weil sich die zugrunde liegende Position verändert hat und ich das nachzeichnen will. Zu einer gewissen Klarstellung trug dazu ein Papier bei, das der Stab vorgelegt hat und das vom Board akzeptiert wurde, wo man sagt, ihr dürft Proxy-Hedging machen. Und Proxy-Hedging bedeutet, dass ich im Grunde genommen die Mikro-Hedges als Stellvertreter für die Makroposition nehme. Eigentlich genau das, eigentlich, was du sagtest. Wo liegt der Unterschied zu diesen Cashflow-Makro-Hedgern? Der Fakt ist, dass all die Banken, die das genutzt haben in ihrer Risikosteuerung, faktisch eine Fair-Value-Risikosteuerung haben. Das heißt, auch die Banken, die im Grunde genommen sagen, wir machen für Dokumentationszwecke ein Cashflow-Hedge-Accounting, steuern eigentlich auf einer Present-Value-Basis. Und das ist natürlich schon etwas anderes. Das heißt, wenn ihr sagt, wir machen Mikro-Fair-Value-Hedges, um eine Makro-Fair-Value-Position nachzuzeichnen, dann funktioniert der Link über das Proxy-Hedging. In dem Moment aber, wo ich das Verfahren praktisch ändere, muss ich doch schon ein paar Klimmzüge machen, um in irgendeiner Form zu begründen, warum etwas, was einer Fair-Value-Steuerung entspricht oder einer Fair-Value-artigen Steuerung, sagen wir vorsichtiger, im Accounting wie ein Cashflow-Hedge-Accounting dargestellt wird. Und das ist offensichtlich das Problem.
Das Problem hatte ich nur auch schon in dem alten Jahr 39, weshalb ja viele, die mit Cashflow-Hedges anfingen, davon dann sukzessive Abstand genommen haben. Also ich weiß nicht, wo die...
Der Unterschied ist der, dass ich in IAS 39 nicht das Erfordernis hatte, nachweisen zu müssen, dass Hedging und Hedge Accounting aligned sind. Mhm. Und das ist das Neue, was jetzt halt reinkommt. Deswegen sagen die auch, das bricht uns praktisch das Genick. Mhm. Das ist der Vorwurf. Mhm. Den könnte ich verstehen, nur habe ich bislang keinen Nachweis von irgendeinem Institut gesehen, das damit tatsächlich ein Problem hat. Das ist mein Problem.
Ich meine, das ist eine Vermutung, die wir haben, dass das das Problem ist, aber sagt keiner, das ist genau das Problem. Und das ist erstmal die Schwierigkeit überhaupt, um zu sagen, okay, was ist der Hintergrund von dem EFRAG-Problem, und so wie es dort vorgeschlagen ist zu lösen, wird es nicht funktionieren, also muss man das Problem erstmal verstehen.
Es gibt vielleicht noch ein nachgelagertes Problem. Du hast gerade so schön gesagt, Christoph, dass ihr eure Nachbildung durch Mikro-Hedges eigentlich nie als Makro bezeichnet habt. Es gibt durchaus Banken, in denen das so gemacht worden ist, die das auch als eine Makrosteuerung oder Portfolio-Hedging bezeichnet haben. Dort taucht aber ein anderes Problem auf. Die sagen nämlich, selbst wenn wir diese Mikros bilden, dann stellen wir fest, dass wir den Nachweis eigentlich auch nicht vollständig erbringen können. Das heißt, diesen Gleichlauf zwischen Risikosteuerung und Accounting kriegen wir nur bis zu einem bestimmten Grad hin. Nämlich nur dort, was praktisch im Bankbuch oder im Treasury passiert. Weil die Risikosteuerung über interne Deals, über interne Derivate praktisch vollzogen wird. Was dann praktisch auf der Gegenseite der internen Derivate nach draußen gegeben wird, das sehen wir nicht mehr. Mit anderen Worten, was wir im Grunde genommen nachvollziehen können, ist, wenn sich das Grundexposure ändert, dass wir dann auch irgendeine Anpassung vornehmen in den Hedges. Was wir aber nicht wissen, ist, inwieweit das tatsächlich am Ende des Tages auch zu neuen externen Sicherungen geführt haben, weil man diesen Link praktisch nicht nachvollziehen
kann. Genau, ich sage es mal anders. Also was mein Problem war immer war, wenn ich das, wie du auch gesagt hast, weiß ich, vielleicht diese Beziehung hinkriege, das ist mir ein bisschen mehr Anstrengung. Ich glaube das nicht, dass das möglich ist. Weil nämlich, wie ich das kenne, wird, weiß ich, die Risikoposition wird in Treasury gefahren. Mit internen Deals zwischen Bankbuch und Treasury und Treasury und Handel. Wenn der Handel jetzt, was der wirklich, ob die riesige Position jetzt aus Gruppensicht geändert wird, das hängt ja wieder vom Handel ab, der jetzt die Position zumacht, die er, was ich, eingenommen hat oder nicht. Und wenn man das jetzt aus externer Sicht sieht, nicht Risikomanagement, was ich, ohne dass ich wirklich für extern was ändere, sondern Risikomanagement ist, muss ich für die Bank was ändern, dann kriege ich das nicht mehr hin. Das ist meine Meinung. Wenn ich natürlich jetzt das eng sehen würde und sage, okay, die Risikoposition in Treasury ändert sich und dann kann ich, was ich, meine Mikro-Hedges dann eben anpassen. Proxy-Hedging. Das kriege ich irgendwo hin. Aber mit der externen Welt, dass sich wirklich was extern risikomäßig für die Bank geändert hat, würde ich für absolut schwierig halten. Ich glaube, das ist auch dein Punkt, wenn ich gesagt habe, Andreas. Das ist
ja gut, da sind wir wieder in der Problematik interne Deals, ja, Nachweis der Externalisierung von Hedge-Geschäften, ja, und der ganzen Geschichte, wo wir ja auch hoffen, dass es da irgendwann mal etwas Entspannung gibt an der Front, aber das sehe ich ja auch nicht.
Ich denke mal, dass das Problem, wenn das ein Problem sein sollte, vielleicht auch in dem Zusammenhang angesprochen werden soll, statt man das jetzt irgendwie jetzt als schwebend irgendwie hinnimmt und dass sich in einem Jahr vielleicht dann auskristallisiert, dass jemand sagt, okay, gemeint war aber doch eher das Externe, also wirklich ein Risikomanagement, was auch extern zu einer Veränderung führt.
Sprechen wir denn wirklich nur über das Bankgeschäft? Also kann es nicht auch sein, dass Industrieunternehmen so steuern?
Grundsätzlich ja, klar. Und es ist sogar gerade so, dass wir vermuten würden, dass, das haben uns unsere Kollegen aus England auch bestätigt, dass Cashflow Hedge Accounting eben verbreiteter ist in der Corporate Welt, auch eine Makrosteuerung, dass dort aber nach ihrer Ansicht es so ist, dass auch tatsächlich eben auf Cashflow Basis gesteuert wird in den Corporates. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, wenn man sagt, dort hat man genau das gleiche Problem, dass eigentlich intern eine Art Present Value Steuerung vorgenommen wird, aber für Accounting Zwecke das Ganze in Cashflow Welt dargestellt wird, dann habe ich natürlich genau das gleiche Thema. Das ist richtig. Aber das wissen wir schlicht und einfach nicht. Also wir kriegen praktisch keine Informationen.
Naja, was ich kenne, was eben sehr häufig gemacht wird, ist, dass man ein bestimmtes Netto-Exposure errechnet und dann eben sagt, also wenn man jetzt bei geplanten Umsätzen ist, wie viel von diesem Netto-Exposure man sichern möchte und dann ein oder zwei Grundgeschäfte designiert werden, um eben dem Ganzen nachzugehen. Die aber dann beliebig in Anführungszeichen ausgewählt werden und auswählbar sind. So, und dann ist natürlich die Frage, stimmt das dann mit dem Risikomanagement und dem Gedanken überein, weil ich auf der anderen Seite ja auch erst im Prinzip zu der Designation dieser Grundgeschäfte nur über Aggregation komme und dann wieder eine Nettoposition beliebig identifiziere, um die dann zu sichern. So, und das ist aber etwas, was meines Erachtens in der Industrie auch Standard ist, weil man sonst ja mehr oder minder alle Positionen sichern muss, was zu wesentlich mehr Sicherungsgeschäften und zu Erträgen bei den Banken führen würde.
Aber das
wo ich aber sonst natürliche Hedges also im Konzern halt
habe. Aber das müsste ja abgedeckt sein. Natürlich, sie werden, sage ich mal, in Ihrem Fall natürlich auch diese Designation beliebiger Geschäftsbeziehung als Hedge dann eben nicht ändern, wenn sich, weiß ich, auch im Risk Management an der Netto-Cashflow-Position nichts ändert.
Richtig.
Und wenn Sie das so hinkriegen, dann ist das mit dem Proxy-Hedging, was in dem Staff-Paper ist, meines Erachtens abgedeckt. Das kriegen Sie dann hin und dürfte eigentlich kein Problem sein.
Okay.
Was machen wir? Wir antworten EFRAG. Sollen wir sonst noch etwas tun? Sollen wir noch einen Conference Call machen, ein paar Telefonate führen? Haben wir alles sonst abgegrast? Was können wir noch tun? In manche Beziehungen sind wir ja an den 22. Februar von François gebunden. ISB nimmt sicherlich irgendwas entgegen, was wir schicken, aber hat ja nicht explizit danach gefragt. Was soll man da jetzt noch machen?
Wir haben doch unsere Arbeitsgruppe und haben da im Prinzip auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen hereinzuhorchen, weil du sagtest ja selber, euch sind keine Sachverhalte wirklich bekannt und euch fehlen so ein bisschen wirklich das Futter, um das zu unterfüttern.
Also was ich sagen kann, ist, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bankenverbände abtelefoniert und wir haben praktisch die großen Bankhäuser abtelefoniert. Ich habe außerdem bei der Allianz nachgefragt, wir haben beim GDV nachgefragt.
Gibt es doch einfach nochmal in die Arbeitsgruppe für Finanzinstrumente.
Ja, da sind ja kaum, sehen wir, also jetzt Corporate-Leute drin, wenn du das packst, ja, genau. Die anderen Leute, die haben wir alle abgefragt. Nee, aber
ne? Deshalb, also da hast du nochmal die Corporate-Sicht.
Ja, ja.
Ich kann auch so zum Beispiel einen Corporate ansprechen, der einen ausgebauten Financial Services-Sektor hat. Wie ist denn sonst der Tenor des Briefes? Wäre er, wenn wir keine bessere spätere Erkenntnislage von irgendwo haben, so, dass wir ihn so parken würden und gegebenenfalls so abschicken, wenn nichts mehr dazukommt?
Ich wäre damit soweit einverstanden. Ich denke, das ist schon relativ scharf formuliert. Könnte man natürlich hier und da noch etwas abschwächen, aber das wissen Sie beide jetzt wieder besser, wie man das an den Adressaten am besten vermittelt.
Die Adressaten.
Die Adressaten.
Also EFRAG hat das als Problem identifiziert und wir sagen EFRAG jetzt, das ist ja überhaupt kein Problem, ich habe das falsch verstanden. Will EFRAG das hören, weiß ich jetzt mal gar nicht, aber wir glauben jetzt, dass EFRAG dann sagt, ach so, das ist ja doch kein Problem und wir werden es dem IASB dann auch nicht so mitteilen, oder? Oder was ist der Hintergrund? Warum sagen wir dem IASB es nicht direkt? Oder, ich meine, am Ende ist es doch ein Thema. Es scheint ja dringend zu sein, damit endlich die Sache bearbeitet wird. Und Hütchen, warum gehen wir jetzt über EFRAG? Die können wir in CC setzen, von mir aus. Warum schreiben wir es nicht direkt ans IASB?
EFRAG hat eine Konsultation gestartet. Der IASB hat keinen offiziellen Aufruf gemacht. Ich hatte das versucht, Hans praktisch vorzuschlagen. Nachdem diese Boardslot gewesen ist, haben wir in einer kleineren Gruppe zusammengestanden. Und ich habe Hans gesagt, es wäre doch eigentlich ratsam, wenn ihr einen kurzen Aufruf auf eure Bordseite hängt und sagt, pass auf, das Thema haben wir jetzt noch bewusst offen gelassen, weil wir an der Stelle noch Fact-Finding brauchen. Und da war er so ein bisschen nückelig und hat an der Stelle gesagt, nee, das sehe ich gar nicht ein. Also ich habe eher das Gefühl, man hält uns jetzt eigentlich in der Arbeit zurück. Dann sollen sich doch bitte diejenigen melden, die ein Problem haben. Bei denen gehen wir mal davon aus, dass sie sowieso vielleicht mal zuhören. Wir gehen jetzt nicht nur auf die Suche nach jemandem, der ein Problem haben könnte. Und deswegen hat der IASB selbst gar keinen Aufruf gemacht, sondern das kommt praktisch über eine laufende Konsultation von EFRAG.
Wenn der IASB keinen Aufruf macht, kann ihn auch nicht interessieren, was EFRAG da macht. Da würde ich auch sagen.
Jein, das heißt, da leben die Welten eben so ein bisschen aneinander vorbei. Das heißt, es ist über das Timing geredet worden und es ist darüber geredet worden, dass der IASB ja gar nicht anders reagieren könne, als auf Europa warten, denn was anderes könne der ja gar nicht machen, das könnte ihm ja gar nicht in den Sinn kommen. Und man habe eben etwas versprochen und man müsse sich an seine Versprechungen halten. Und wenn man versprochen habe, dass man nichts tun würde, was derzeitig gelebtes Makro-Hedging auch nur im geringsten anfassen würde, dann müsste man das aber auf Seiten des IASB nachweisen. Und da wird sich nun der schwarze Peter so ein bisschen hin und her geschoben, wobei ich, sage ich gerne lauthals, nach wie vor der Meinung bin, dass ein Standard-Setter sich wahnsinnig schwer tut, die gelebte Praxis aufzugreifen. Der weiß, was er für einen Text rausgelegt hat und der weiß an der Oberfläche, wie die Leute damit umgehen. Aber das ist ja nichts, was man durch Googlen irgendwie notfalls wieder rausfindet, denn man weiß ja nicht, ob zum Beispiel die Steuerung wie auch immer ist, denn so weit gehen ja die Anhangangaben nicht, dass man wirklich sieht, wie, wo, was miteinander gematcht worden ist. Und das ist mehr eine Frage des Enforcers oder so, aber da wird sich, wie gesagt, der schwarze Peter im Moment ein bisschen hin und her geschoben und man versucht gerade im gesamten Umfeld von IAS 39 erstmal natürlich den derzeitigen EU-Carve-Out irgendwo hochzuhängen, wo bei uns das mit dem Blutdruck sich in Grenzen hält. Und dann kommt von anderen Seiten immer, aber ihr habt uns doch versprochen und jetzt garantiert das doch mal bitte. Es ist allerdings auch so, dass auch sonst so der eine oder andere sagt, so genau weiß ich nicht, ob ich das brauche, aber das ist wie auch sonst im Leben. Wenn ihr mir jetzt hier irgendwelche Garantien gibt, dass das keine schlechte Wirkung hat, die lehne ich doch nicht ab, die nehme ich doch lieber mit. Alles in allem ist es natürlich so, dass die Überlegungen, wann und wie man vielleicht mal sich einem Indossieren von IFAS 9 nähert, im Hintergrunde sind. Und alle latenten Wünsche oder nicht erfüllten Wünsche könnten dem immer im Wege stehen. Und der eine spielt die Karte, du hast aber versprochen und jetzt halt verdammt nochmal deine Versprechung. Und dann.
Aber ich meine, wenn jetzt die. Ich glaube, das hat auch keinen großen Zweck, die Arbeitsgruppe Finanzinstrumente damit zu befassen. Das ist auch dann, ich glaube, das nächste Meeting am 28. Und wenn dann Industrieunternehmen Probleme mit hätte, hätten die sich ja schon früher im Prozess für ein General Hedge Accounting gerührt. Also ich glaube,
Das ist, glaube ich, der Punkt. Das war auch das, was Hans halt in der Sitzung gesagt hat. Und ich glaube, da ist er einfach falsch gelaufen. Er sagte irgendwie, Mensch, jetzt haben wir so 18 Monate das Ding im Grunde genommen rausgehängt. Ich habe ihm gesagt, Hans, das geht nicht darum. Da steht ja nicht irgendwo drin, ihr habt das falsch verstanden oder so. Es ist, ich kann das rein aus dem Text nicht erkennen. Wenn jemand im Grunde genommen etwas macht und das mit einem bestimmten Begriff belegt, dann habe ich keine Möglichkeit, durch ein Mapping in irgendeiner Form gegenüber den Vorschlägen zu erkennen, dass ich ein Problem habe. Da muss mich vielleicht erst einer da wirklich draufstoßen. Ja?
Oder das ist nicht nur Schuld, sage ich mal, der Anwender. Das ist auch Schuld des Boards, glaube ich. Das Wort Makro-Hedging ist eben nicht präzise gebraucht worden von beiden Seiten. Das muss man einfach so sehen. Ja.
Der eine oder andere wird ja nicht im Karneval abgesunken sein, sondern auffindbar sein und was auch immer ich noch.
Darf ich denn nochmal jetzt von dem Thema her, wäre das dann etwas, wo man sagt, das ist jetzt in alle Ewigkeit dann eine Exception im IFRS 9? Im Gegensatz zu der, oder ist das etwas, wo man sagt, die ihr im Moment noch habt, die dürft ihr zu Ende führen, aber danach dann bitte nicht mehr? Weil.
Das ist halt genau die Frage. Also ich habe in dem Schreiben im Grunde genommen nur einen Weg aufgezeigt, wie ich denke, wie man es lösen könnte. Davor steht ja noch die Frage, ob man es überhaupt lösen wollte. Also wenn man sagt, also ja, es gibt diese Fälle, aber da muss man einfach sagen, tough luck, wir haben einen Beschluss gefasst, no grandfathering, dann ist das halt so. Das könnte man ja auch machen. Nur die Frage ist, nehmen wir mal an, man würde etwas ändern wollen. Dann hätte ich an der Stelle gesagt, man wollte dann doch diese Praxis im Grunde genommen erlauben. Dann ist mein Vorschlag ist eben so zu machen, dass man eine Temporary Exemption praktisch von der Nachweispflicht gewährt. Und diese Exemption gilt dann so lange, bis praktisch die Makro-Hedging-Regeln kommen. Ja. Das ist dann, greift praktisch den Punkt auf, dass man sagt, die Banken sollen nicht zweimal wechseln müssen, sondern man lässt es jetzt praktisch so lange, bis dann eben der neue Makro-Standard.
Die Idee ist ja auch, was du gesagt hast, Argument, dass ich das F-Fact bin, ist auch eine Sache der Kosten. Wenn jetzt das eben wie es ja nicht nachweisen musste, muss das jetzt linken mit dem Risk Management ganz natürlich zu erheblichen Kosten führen. Und warum jetzt, weiß ich, in Unternehmen, weiß ich, erhebliche Kosten aufdrücken und dann, weiß ich, gleichzeitig aber einen Makro-Hedge-Accounting-Standard entwickeln, der vielleicht das alles viel einfacher, operational sinnvoller macht und könnte mir die Kosten eigentlich sparen. Es ist nicht nur ein reiner Punkt der Machbarkeit, sondern auch, weiß ich, der Kosten.
Dann schicken wir den Brief doch an EFRAG und Kopie ISB.
Könnte man meinethalb gerne machen. Ja, ich meine, das Papier ist auch auf der Website. Man kann auch, wenn man es sich mit EFRAG nicht komplett versauen will, könnte man auch sagen, also du kennst es jetzt, ja, wir könnten auch Sue darauf hinweisen, hier guck mal, unter folgender Adresse findest du ein Papier oder du gibst es ihr selbst oder so, dann ist das da halt parkiert und die Sache ist erledigt. Ich meine, im Augenblick wird das Thema im Wesentlichen von drei Boardmitgliedern begleitet. Das eine ist Martin, dann Philippe Danjou und Jan Engström. Man hat das bewusst erstmal auf die europäischen Boardmember beschränkt, weil man gesagt hat, die haben halt den Weitblick, dass sie sagen, wenn man hier tatsächlich ein Issue hat, dann sollte man sich damit beschäftigen und nicht hinterher nachher im Endorsement-Verfahren irgendwo womöglich ein Problem bekommen. Das ist der Hintergrund.
Dann hätten wir auch diesen Agendapunkt abgearbeitet.